Herzlich willkommen an alle zur ersten Veranstaltung in unserer neuen Reihe, der neuen Reihe der Schulpflichtinitiative Berlin, die den Titel trägt Kreolische Konstellationen, Kolonialismus, Imperialismus, Internationalismus. Freuen uns sehr, dass gleich bei der ersten Veranstaltung wieder so ein volles Haus da ist, denn wir haben heute, glaube ich, einen sehr spannenden, sehr guten ersten Vortrag. Vielleicht aber erstmal noch ein paar Worte zu unserer Reihe und zur Thematik dieser Reihe, nur ganz kurz im Vorlauf zum Vortrag. Der Ausgangspunkt für diese Reihe war sozusagen die Beobachtung, die ja nicht wirklich eine Beobachtung ist, sondern sich aufdrängt, nämlich, dass koloniale, postkoloniale und imperiale Ausbeutungsverhältnisse weiterhin fortbestehen, dass aber gleichzeitig sehr umfangreiche, sehr rasante Transformationen des globalen Kapitalismus stattfinden und auch des Verhältnisses zwischen globalem Norden und globalem Süden oder auch zwischen den Teilen des globalen Südens. Ein Problem für das Verständnis dieser Entwicklung, aber auch der Geschichte, die zu dieser Entwicklung geführt hat, ist unseres Erachtens, dass die kritischen Traditionen, die sich damit beschäftigen, also die Kritik des Kapitalismus einerseits, eine Kritik der europäischen Aufklärung, die Kritik des Kolonialismus oder auch kritische Ansätze, die aus dem globalen Norden kommen, kritische Ansätze, die aus dem globalen Süden kommen, oft nur in sehr losen Beziehungen zueinander stehen oder sogar ganz unvermittelt zueinander stehen. Wir haben uns also gefragt, wie sich solche verschiedenen Ansätze so miteinander in Bezug setzen lassen, dass sie sowohl den historischen Entwicklungen als auch der Gegenwart der globalen Herrschaftsverhältnisse gerecht werden können. Viele der traditionellen linken politischen und theoretischen Ansätze dafür haben sich in der Vergangenheit als ziemlich inadäquat erwiesen, manche auch als geradezu problematisch oder kontraproduktiv, um diese Verhältnisse kritisch zu durchdringen. Gleichzeitig, so unsere Beobachtung, gab es aber in der Geschichte der Linken auch eine ganze Reihe von Versuchen, sozusagen eine gemeinsame Perspektive zu entwickeln. Doch wurden diese Ansätze meistens nicht wirklich weitergedacht oder zu Ende geführt. Ein ganz prägnantes Beispiel dafür ist vielleicht das Treffen, das während des Zweiten Weltkriegs im nordamerikanischen Exil zwischen Theodore Adorno und C.L.R. James stattgefunden hat. Ein Treffen, was aber zu nichts geführt hat, weil sich die beiden kritischen marxistischen Denker nicht wirklich verstanden haben und nicht wirklich viel sagen konnten. Und das, obwohl ja vielleicht man sagen kann, dass die kritische Theorie und der antikoloniale Marxismus eine ganz ähnliche Denkbewegung vollziehen. Adorno hat ja auch radikal den Universalismus des westlichen kapitalistischen Denkens kritisiert, ohne dabei den Universalismus schlechterdings aufzugeben oder sich einem Nationalismus oder Essentialismus zu verschreiben. Und eröffnete dadurch, so unsere Wahrnehmung jedenfalls, den Horizont für das Denken von Differenzen. Aber trotzdem hat er sich in diesem Denken nicht mit James und anderen getroffen, der wiederum in der beispielsweise der haitianischen Revolution die Geburt eines neuen antikolonialen Akteurs, eines anderen antikolonialen Akteurs und antikapitalistischen Akteurs auch beschrieben hat. Unsere Frage war also, ob sich aus diesen sozusagen gescheiterten Gesprächsversuchen zwischen antikolonialem Marxismus und kritischer Theorie oder auch aus den bislang kaum stattgefundenen Gesprächen zwischen kritischer Theorie und postkolonialer Kritik oder auch aus ähnlichen sozusagen kreolischen Konstellationen Perspektiven entwickeln lassen, um eben die historischen und gegenwärtigen Entwicklungen der globalen Herrschaftsverhältnisse zu verstehen und zu kritisieren. Und daraus ist eben diese Reihe mit dem Titel Kreolische Konstellationen entstanden, in der wir nach denen sozusagen suchen wollen und mit euch diese diskutieren wollen. Den Auftakt heute und für die Reihe macht Thomas Dablowski, und da sind wir sehr froh, dass Thomas einladen konnte und dazu gesagt hat. Nur ein paar Worte zu Thomas. Er ist Mitarbeiter der Rosa-Luxemburg-Stiftung und dort Referent für politische Ökonomie der Globalisierung im Institut für Gesellschaftsanalyse. Und wir freuen uns nicht nur deswegen, dass wir Thomas eingeladen haben, weil er in seiner Funktion dort eben auch mit diesem Thema beschäftigt, sondern wir haben uns diese Reihe auch für diese Reihe auch sehr stark uns auseinandergesetzt mit den Aufsätzen, die er letztes Jahr in der Prokla zu dem Thema veröffentlicht hat, die ich jetzt auch ganz kurz ansprechen will oder nennen will. Er hat einen zweiteiligen Aufsatz in der Prokla veröffentlicht mit dem Titel Weltmacht, Nationalstaat und ungleiche Entwicklung zur Analyse der Internationalisierung des Kapitals. Und das war für uns ein Ausgangspunkt der Diskussion in unserer eigenen Reihe, aber eben auch, dachten wir, ein sehr schöner Ausgangspunkt für die Reihe selbst. Und deswegen haben wir ihn eingeladen und wir freuen uns sehr, Thomas, dass du da bist. Bevor ich dir das Wort übergebe, noch ein paar ganz wenige technische Anmerkungen. Der Vortrag wird so ungefähr 45 Minuten dauern, plus minus. Danach machen wir eine kurze Pause von etwa 10 Minuten. Da kann man sich da drüben auch mit Getränken versorgen. Bitte aber entsprechend der Liste, die am Kühlschrank hängt, auch Geld in die Kasse, in das Gefäß da reinschmeißen. Und danach gibt es dann nochmal eine Diskussion von, je nachdem, wie fit ihr seid, wie enthusiastisch ihr seid, vielleicht auch nochmal 45 Minuten oder so. Wer dann immer noch nicht genug hat, kann gerne mit uns hinterher ins Max und Moritz kommen, wo wir noch einen Tisch reserviert haben, wo wir dann in etwas gemütlicherem Setting sozusagen noch ein bisschen weiter reden können. Dann noch zwei weitere wichtige Dinge. Zum einen haben wir hier eine Liste vorbereitet, wer immer gerne Einladungen zu unseren Veranstaltungen, zu den Reihen, genau, oder auch zu Veranstaltungen, die wir in anderen Kontexten, die unsere Mitglieder der Schöpfungsinitiative in anderen Kontexten machen, bekommen möchte, bitte E-Mail-Adresse hier eintragen. Wir werden es auch zu nichts anderem benutzen als das oder wenn wir mal eine Veranstaltung absagen müssen. Das wird jetzt nicht irgendwie weitergegeben oder ähnliches. Und das Zweite ist, Veranstaltungen haben natürlich immer auch ein bisschen Kosten, ein bisschen Geld. Deswegen würden wir euch bitten, je nach Möglichkeiten hier vielleicht einen Euro oder zwei reinzuschmeißen. So viel Vorrede. Thomas Vortrag heute hat den Titel Internationale Abhängigkeit und Imperialismus. Und damit darf ich dir auch das Wort übergeben und das Mikrofon auf deine Höhe einstellen.
Ja. Bitte schön. Oder noch? Ich dachte, ich stelle mich hin, dann bin ich, glaube ich, besser zu verstehen. Ja, vielen Dank für die Einladung zu diesem Vortrag. Ich freue mich auch, einige bekannte Gesichter zu sehen, auch Leute, die ich länger nicht mehr gesehen habe heute Abend. Der Anlass für mich, diesen zweiteiligen Aufsatz in der Proklamation zu schreiben und überhaupt mich mit dem Thema auseinanderzusetzen, der ungleichen Entwicklung und des Imperialismus, waren die Niederlagen der sozialen Bewegung und der Linken in den letzten Jahren, also vor allen Dingen in dem, ich würde sagen, schicksalshaften Jahr 2015. Ich selbst war aktiv im Blockupy-Bündnis einige Jahre, also von 2011 bis 2015, und habe da schon die Erfahrung machen müssen, wie begrenzt sozusagen der Internationalismus auch der Lohnabhängigen in Europa ist, wie schwierig es ist, im Grunde genommen Proteste gegen die Austeritätspolitik international zu koordinieren und eine internationale Bewegung da voranzutreiben. Und das hängt natürlich zusammen mit der ungleichen Entwicklung, mit der Ungleichzeitigkeit auch der Krisendynamiken, selbst im europäischen Raum. Im Jahr 2015 gab es dann die Syriza-Regierung in Griechenland und für mich war das wirklich ein sehr einschneidendes Erlebnis, weil ich doch große Hoffnungen in diese Linksregierung gesetzt habe, wie sich dann herausgestellt hat, eben zu große Hoffnungen, und das ist ja auch eine Sache, die in der linken Geschichte eigentlich immer wiederkehrend ist. Man hofft sozusagen auf bestimmte linke Akteure und wird dann enttäuscht. Muss dann im Grunde genommen seine Einschätzungen auch korrigieren, die man gehabt hat. Das hat für mich dazu geführt, einiges nochmal neu zu durchdenken, auch mein Verhältnis zur Europäischen Union, zur Europapolitik. Und was mich allerdings noch mehr aufgeregt hat als die Niederlage von Syriza in Griechenland, war dann die Art und Weise, wie das hier in Deutschland verarbeitet worden ist oder nicht verarbeitet worden ist. Letztendlich war es ja so, dass im Grunde genommen zumindest die Parteiführung der Linken, der Linkspartei, sich sehr schnell auf die Seite von Tsipras gestellt hat. Da gab es auch keine große Diskussion hier, obwohl ja die Hälfte der Kader im Grunde genommen ausgetreten sind aus Syriza im Sommer 2015 und quasi der komplette Jugendverband der Partei verloren gegangen ist. Aber man war sich relativ schnell einig, dass im Grunde es eine Erpressung war durch die EU-Institutionen und dass diese Regierung keine andere Möglichkeit hatte, als so zu handeln, wie sie eben dann gehandelt hat letztendlich. Da stellt sich für mich die Frage im Grunde, wie ist das Verhältnis von internationalen Abhängigkeiten und inneren Kräfteverhältnissen in einem Land? Und meines Erachtens wurde da sozusagen zu einseitig auf die internationalen Kräfteverhältnisse, auf die internationalen Abhängigkeiten verwiesen, ohne die inneren Kräfteverhältnisse mal näher zu analysieren, wie in Griechenland sich entwickelt haben. Auch die inneren Kräfteverhältnisse innerhalb der Linken selbst, innerhalb von Syriza und so weiter. Paradoxerweise, obwohl man im Grunde die Hauptverantwortung dann der EU zugeschoben hat, hat aber gleichzeitig die Parteiführung der Linken sich auch verweigert, der Diskussion über einen Plan B in Europa, über die Europäische Währungsunion. Also auch da hat man sozusagen diese Diskussion, die dann in einigen anderen Ländern ja einen hohen Stellenwert hatte, im Grunde links liegen gelassen. Und die Spaltung der europäischen Linken, die es schon vorher gab, zwischen verschiedenen Ländern eigentlich, die hat sich ja durch diese ganze Entwicklung noch weiter vertieft. Auch das fand ich fatal, dass man sich im Grunde genommen nicht beteiligt hat an der Diskussion über einen Plan B. Also da über die Frage sozusagen, wie man im Grunde genommen auch linke Ziele durchsetzen kann unter den Bedingungen dann der Institutionen der Europäischen Währungsunion oder der Europäischen Union, um sich einer Erpressung, wie sie eben in Griechenland stattgefunden hat, zu entziehen letztendlich und eine Liquiditätsklemme sozusagen, wie sie dann von der Europäischen Zentralbank exekutiert worden ist. Dann kam im Grunde genommen der Sommer der Migration, die große Flüchtlingsbewegung. Und auch da würde ich sagen, eine Niederlage der Linken letztendlich, weil es nicht gelungen ist, im Grunde den Satz von Merkel, wir schaffen das sozusagen angemessen zu politisieren und die Probleme, die sich gestellt haben, dann für die Integration der Flüchtlinge sozusagen tatsächlich zu politisieren in dem linken Sinne. Also die Frage, wie man jetzt Hunderttausende von Wohnungen neu beschaffen kann, was notwendig war, wie man diese Menschen in den Arbeitsmarkt integrieren kann und so weiter. Und bekanntermaßen hat es ja dann diese Wende nach rechts gegeben, die AfD, die sozusagen dann ihren Durchbruch erzielt hat. Und dann wiederum hat mich doch beunruhigt, wie das in der Linken teilweise dann diskutiert wurde. Zum Beispiel eben die Diskussion über die imperiale Lebensweise. Also für mich war dann sehr wichtig ein Aufsatz von Dennis Ebersberg, der im Internet auch zu finden ist, der aber dann auch nochmal in der gekürzten Version in der Vorklag kam, wo Dennis Ebersberg im Grunde sich bezieht auf das Konzept der imperialen Lebensweise von meinen Freunden Uli Brandt und Markus Bissen. Und dann konnte argumentiert, der Aufstieg der AfD ist ein Ausdruck sozusagen der imperialen Lebensweise, also quasi der Verteidigung sozusagen unserer Lebensverhältnisse hier gegen die, die außen sind. Es gibt quasi nur verschiedene Arten und Weisen, diese imperiale Lebensweise zu verteidigen, aber die Art und Weise, die die AfD eben propagiert, ist eine Art und Weise, die imperiale Lebensweise zu verteidigen. Und das Konzept der imperialen Lebensweise besagt ja im Grunde, wir haben hier gemeinsame Interessen, die wir verteidigen gegen die, die außen stehen letztendlich. Das heißt, eigentlich klassenübergreifend gibt es hier in Deutschland ein gemeinsames Interesse an der Verteidigung der imperialen Lebensweise. Aus meiner Sicht ist das im Grunde fatal, weil es dann gar keinen Anknüpfungspunkt mehr gibt hier in Deutschland selbst, jetzt sozusagen auf bei den Interessen von Lohnabhängigen die Verhältnisse umzuwälzen. Im Grunde genommen gibt es ein materielles Interesse ja dann nur noch sozusagen außerhalb, eben im globalen Süden bei den Akteuren. Und wenn man das jetzt, diese Diskussion, diese neueren Diskussionen in ein historisches Licht rückt, dann sieht man eben, dass sich vieles wiederholt an früheren Diskussionen, die auch schon mal in den 60er, 70er Jahren geführt worden sind im Rahmen von Dependenztheorien und so weiter. Und wie gesagt, das war für mich der Anlass, diese Theorien nochmal durchzugehen. Und ich will jetzt auch auf einige dieser historischen Diskussionen eingehen. Meine These, die ich ja auch in dem Ankündigungstext schon formuliert hatte, ist, wir haben im Grunde genommen keine Theorie des Weltmarktes, der internationalen Arbeitsteilung, der Hierarchie der internationalen Arbeitsteilung, der ungleichen Entwicklung, des Imperialismus, sondern wir haben im Grunde nur Bruchstücke. Vieles ist problematisch, das hatte Stefan ja auch schon einleitend gesagt, und vieles muss sozusagen nochmal auf den Prüfstand gestellt werden und auch kritisiert werden, bevor man vielleicht auch zu einer neuen Synthese kommt. Ich würde sagen, wenn man die Geschichte insgesamt sich anschaut, in dieser linken Diskussion der letzten 100 oder 150 Jahre, kann man grob zwei verschiedene Arten unterscheiden, wie internationale Verhältnisse und nationale Klassenbeziehungen im Inneren von Ländern zusammengedacht werden. Auf der einen Seite gibt es eben eine Richtung, die sozusagen eher ausgeht von den internationalen Beziehungen und dann die inneren Beziehungen in den Ländern davon ableitet. Auf der anderen Seite gibt es eine andere Richtung, die eher ein Primat legt auf die inneren Klassenverhältnisse und sozusagen die internationalen Beziehungen eher als abgeleitet davon betrachtet. Die Frage ist also, wie man diese Dialektik auffasst von internationalen Beziehungen und inneren gesellschaftlichen Kräfteverhältnissen. Und ich würde sagen, dass in den letzten Jahrzehnten im Zuge der Diskussion über Globalisierung der Stab doch sehr stark zu weit in die eine Richtung gebogen worden ist, also dass man letztendlich im Grunde genommen die nationalen Kräfteverhältnisse sehr stark in der Perspektive untergeordnet hat, die von der globalen Ebene ausging. Sehr stark zugespitzt zum Beispiel in der Theorie des globalen Kapitalismus von William Robinson, der eben ausgeht davon, dass es nur noch eine globale Bourgeoisie gibt, also globale Klassen und auch einen globalen Staat, globale Staatlichkeit. Und da spielen natürlich dann ungleiche Entwicklungen zwischen einzelnen Gesellschaftsformationen eigentlich gar keine Rolle mehr. Aber man könnte auch erwähnen, das Empire von Hart und Negri, was ja in eine ähnliche Richtung geht. Ich denke, dass es eigentlich gilt, diese Konzepte zu kritisieren und würde die These auch vertreten, dass man eher eigentlich von dem Primat der inneren Kräfteverhältnisse in den Gesellschaftsformationen ausgehen muss und dass auch die imperialistischen Beziehungen nur wirksam werden, nach Maßgabe ihrer Interiorisierung sozusagen in die inneren Kräfteverhältnisse. Damit ist im Grunde genommen auch schon beantwortet die erste Frage in dem Flyer, also die Frage, ob es Imperialismus noch gibt. In der Tat würde ich sagen, es gibt Imperialismus noch. Wir müssen nur schauen nach Libyen, Syrien, Ukraine und so weiter. Ich denke, man kann diese ganzen Konflikte nicht erklären, ohne im Grunde auf die Interessen der imperialistischen Mächte einzugehen. Wenn wir jetzt Imperialismus provisorisch mal definieren, sozusagen als die Machtausübung von Kapitalistenklassen und der Staaten, auf die sie sich stützen, außerhalb der nationalen Grenzen oder jenseits der nationalen Grenzen, dann denke ich, dass in der Tat der Imperialismus da doch eine Realität ist, mit der wir uns auseinandersetzen müssen. Und dass man nicht von einem einzigen Empire sozusagen ausgehen kann, beziehungsweise dass diese Vorstellung eines globalen Kapitalismus oder eines einzigen Empire im Grunde genommen uns wenig hilft für die Analyse dieser inneren Konflikte. Ich würde auch davon ausgehen, dass die USA immer noch der Hegemon sind, obwohl wir natürlich auch die Tendenz haben, einer multilateralen Weltordnung, die sich herausbildet, also der unilaterale Moment der 1990er Jahre, ist im Grunde vorbei und wir haben es jetzt ja mit einer anderen Konstellation zu tun. Vielleicht ist die Ordnung auch weniger multilateral als vielmehr eine neue Form einer bipolaren Weltordnung, also nicht eine multipolare, sondern eher eine bipolare, wo die Konfrontation USA-China letztendlich im Zentrum steht und andere Mächte sozusagen eher einen subimperialistischen Charakter haben, also die Europäische Union, aber auch regionale Mächte, die noch weiter tiefer stehen sozusagen in der Hierarchie der internationalen Arbeitsteilung, wie jetzt zum Beispiel der Konflikt zwischen Iran und Saudi-Arabien, also regionale Mächte, die im Grunde auch eine imperiale Politik betreiben, aber die natürlich deutlich untergeordnet sind gegenüber den anderen Mächten in der Hierarchie der internationalen Arbeitsteilung. Ich will jetzt kurz nochmal anknüpfen an Marx. Marx geht ja im Grunde aus von einem Widerspruch von Vereinheitlichung und Fragmentierung des Raums des Kapitalismus auf der einen Seite, und das ist ja in der Globalisierungskritik, in der Globalisierungsdiskussion auch immer wieder zitiert worden, schreibt er in den Grundrissen, dass das im Begriff des Kapitals schon angelegt ist, dass es die Tendenz hat, einen Weltmarkt herzustellen, also eine Tendenz der Vereinheitlichung des Raums, in dem sich das Kapital reproduziert. Aber auf der anderen Seite ist eben festzuhalten, dass Marx immer von einer Pluralität von Gesellschaften ausgeht. Wenn ihr schaut in das Kapitalband 1, der erste Satz, da heißt es ja schon, da ist schon die Rede quasi von den Gesellschaften, in denen kapitalistische Produktionsweise herrscht, also Gesellschaften im Plural. Und im vierten Kapitel, wo es um den Begriff der Arbeitskraft geht, macht Marx auch deutlich, dass es eben keinen globalen Wert der Arbeitskraft gibt, sondern dass der Wert der Arbeitskraft bestimmt wird nach den Standards in den einzelnen Ländern, in den einzelnen Gesellschaftsformationen, dass es ein historisches und moralisches Element gibt, wie er das nennt, was eben unterschiedlich ist von Land zu Land, entsprechend der Kultur, entsprechend der historischen Entwicklung und nach dem Stand der Klassenkämpfe, dass wir sozusagen im Grunde eine Hierarchie haben von unterschiedlichen Werten der Arbeitskraft international oder unterschiedlichen Reproduktionsniveaus der Arbeitskraft. Und dann auch weiter im 20. Kapitel macht er klar, dass es sozusagen unterschiedliche Produktivitätsniveaus gibt, unterschiedliche Niveaus der Intensität der Arbeit, die im Grunde eine Stufenleiter auch international bedingen, von unterschiedlichen Reproduktionszusammenhängen, die sich sozusagen in eine internationale Hierarchie einordnen. Ich denke, das ist sehr wichtig sozusagen, dass wir da eben keine global einheitlichen Verhältnisse haben, sondern dass wir unterschiedliche nationale Produktionsbedingungen haben. Und die Internationalisierung des Kapitals baut auch gerade darauf auf dieser Ungleichheit. Es ist sozusagen nur attraktiv, international zu expandieren für das Kapital, um diese ungleichen Bedingungen auszunutzen. Insofern ist meines Erachtens auch kein Widerspruch zwischen der Bildung von multinationalen oder transnationalen Konzernen und eben der Tatsache, dass diese Konzerne nach wie vor eine Heimatbasis haben, sozusagen, dass sie stark ihrer ursprünglichen Standorte immer in einem Land haben, meistens da auch sehr stark verwurzelt sind, wenn man sich die Eigentumsbeziehungen, die Herkunft der Manager anschaut in diesen Konzernen, wie sie kontrolliert werden, wer dort die Politik steuert, wie sie sich auf nationale Staatsapparate stützen, um ihre Interessen durchzusetzen und so weiter. Insofern finde ich den Gegensatz, der hier im Flyer aufgemacht ist, zwischen Entstehung von transnationalen Konzernen und dem Bündnis von Kapital und Staat eigentlich nicht korrekt, sondern meines Erachtens schließen sich die beiden Seiten nicht aus. Gut, kurz zu den klassischen Imperialismus-Theorien. Auch da nur schlaglichtartig einige Gesichtspunkte sozusagen dazu. Eine Theorie, die ja immer wieder aufgegriffen worden ist, die Theorie von Rosa Luxemburg. Luxemburg geht ja davon aus, dass im Grunde genommen die Reproduktion des Kapitals letztendlich nur global möglich ist. Also sie hat ja die Vorstellung im Grunde, dass im Austausch der Klassen, Arbeiterklasse und Kapitalistenklasse, eigentlich gar keine Reproduktion möglich ist, sondern nur dadurch, dass eine dritte Personenkategorie ins Spiel kommt, also Klassen oder Personengruppen, die außerhalb des Kapitalverhältnisses stehen, und dass letztendlich die kapitalistisch produzierten Waren nur realisiert werden können, der Wert und Mehrwert, indem sozusagen diese untergeordneten Produktionsformen nach und nach zerstört werden, absorbiert werden und eben der Wert und Mehrwert dort realisiert wird durch diese Absorption dieser dritten Personengruppen oder dieser untergeordneten Produktionsformen und Produktionsweisen. Ich denke, dass das im Grunde auch eine Vorstellung ist, die letztendlich eigentlich falsch ist, obwohl das natürlich sehr anregend ist und auch immer wieder geholfen hat, sozusagen Verhältnisse neu zu durchdenken, diese Vorstellung der Landnahme, der inneren und äußeren Landnahme. Aber ich glaube, Luxemburg hat unterschätzt zum einen die Entwicklung der Reproduktion der Arbeitskraft. Da war sie aber nicht die einzige. Im Grunde alle Denker, alle Theoretiker und Theoretikerinnen der zweiten Internationale oder dritten Internationale auch noch konnten sich ja nicht vorstellen, dass der Massenkonsum von kapitalistisch produzierten Waren selbst zur Triebfeder der Reproduktion des Kapitalismus werden würde, in diesem Umfang, wie das dann im Fordismus und danach der Fall geworden ist. Dass Reproduktion der Arbeitskraft auf eine ganz andere Art und Weise stattfindet und das beschränkte Reproduktionsniveau, wie es damals eben kennzeichnend war, im Grunde transformiert wird in eine ganz andere Form der Reproduktion der Arbeitskraft. Sie hat meines Erachtens auch unterschätzt die Möglichkeit, dass innerhalb der Abteilung der Produktion von Produktionsmitteln, also der Austausch der Kapitalisten untereinander, ja doch eine große Bedeutung hat für die gesamte Reproduktion des Kapitals. Auch das ist eine Problematik sozusagen, die man immer wieder findet. Eigentlich die Vorstellung, dass doch letztendlich alles resultieren muss in einer Produktion, die auf die individuellen Bedürfnisse zugeschnitten ist. Also man betrachtet im Grunde die kapitalistische Produktion ausgehend von der Rationalität einer bedürfnisorientierten Produktion, obwohl das ja im Kapitalismus gerade nicht der Fall ist. Also man betrachtet sie sozusagen ausgehend von der Abteilung der Produktion von Konsumgütern und sieht sozusagen die Produktion von Produktionsmitteln nur als untergeordnet dieser Produktion von Konsumgütern. De facto spielt aber die Produktion von Produktionsmitteln ja immer mehr an, weil wir im Grunde eine Steigerung der organischen Zusammensetzung des Kapitals haben. Es wird mit immer mehr Produktionsmitteln produziert und der Austausch der Kapitalisten untereinander in dieser Abteilung der Produktion von Produktionsmitteln gewinnt eben immer mehr Gewicht für die Produktion des Gesamtkapitals. Luxemburg hat auch unterschätzt, finde ich, die Kreditbeziehungen, dass man sozusagen über Kreditverhältnisse aus dem Nichts heraus gewissermaßen auch Nachfrage generieren kann und darüber auch bestimmte Schranken der Reproduktion verschieben kann. Kurzum, die äußere Landnahme ist natürlich eine Tendenz, die real existiert, sozusagen, die auch wichtig ist, um die kapitalistische Reproduktion zu begreifen, aber es ist eben nicht die einzige Tendenz. Die interne Umgestaltung des Kapitalverhältnisses ist mindestens ja genauso wichtig, um die Veränderung der kapitalistischen Reproduktion unterschiedlicher Akkumulationsregimes und Reproduktionsweisen zu begreifen. In der klassischen Imperialismustheorie, dann bei Lenin, um auf Lenin jetzt kurz zu kommen, wurde der Imperialismus als ein besonderes Stadium des Kapitalismus aufgefasst. Auch das, denke ich, ist eine problematische Vorstellung. Ich würde eher es so sehen, wie Leo Pernitsch und Sam Gindin, dass der Imperialismus eigentlich eine Begleiterscheinung des Kapitalismus in seiner gesamten Geschichte ist und nicht nur ein Stadium charakterisiert. Das mit dem Stadium hat natürlich sehr stark damit zu tun, dass der Imperialismus mit dem Monopolkapitalismus identifiziert wurde, also mit Strukturveränderungen, die Ende des 19. Jahrhunderts sich abgezeichnet haben. Und Lenin, aber auch andere, identifizieren eben den Imperialismus mit dem Monopolkapitalismus, was nicht ganz unproblematisch ist, denke ich. Ein zentraler Punkt in den Imperialismustheorien, den klassischen, ist ja dann, dass der Kapitalexport im Grunde ein Merkmal ist der imperialistischen Mächte. Auch da muss man ein gewisses Fragezeichen machen. Es ist klar, dass die imperialistischen Mächte alle Kapitalexporteure sind. Aber wenn man sich die jetzt im Einzelnen anschaut, zum Beispiel die USA oder auch das Vereinigte Königreich, dann sieht man ja, dass sie zwar viel Kapital exportieren, also natürlich auch viele transnationale Konzerne dort angesiedelt sind, aber dass sie per Saldo eigentlich, könnte man sagen, Kapitalimporteure sind. Das Besondere an diesen Ländern ist, dass sie selbst über einen sehr großen Kapitalmarkt verfügen, der im Grunde immer als sicherer Hafen fungiert in Krisen, dass dann sozusagen die Kapitalistenklassen anderer Länder auch ihr Kapital in diesen Kapitalmärkten anlegen. Also dass im Grunde sehr stark Kapital importiert wird in die USA oder auch eben ins Vereinigte Königreich, in die City of London. Und insofern ist da auch doch sehr unterschiedliche Produktionszusammenhänge, wenn man sich jetzt die einzelnen Länder anschaut, die ich als imperialistische Mächte klassifizieren würde, also USA, Vereinigtes Königreich, Frankreich, Deutschland, sieht man durchaus unterschiedliche Strukturen von Kapitalimporten und Kapitalexporten. Die Frage ist auch, wie man Kapitalexporte erklärt. In den Imperialismustheorien wurden Kapitalexporte meistens erklärt im Zusammenhang mit Überakkumulation. Man hat im Grunde den ganzen Kapitalexport als ein Krisenphänomen aufgefasst. Und ich würde sagen, auch das ist eine zu eingeschränkte Perspektive, obwohl das durchaus ja auch was für sich hat, Kapitalexporte durch Überakkumulation zu erklären. Aber letztendlich ist es ja so, dass das Kapital dorthin fließt, wo die höheren Profitraten zu realisieren sind. Und wenn wir international ein Gefälle haben von Profitraten, dann ist klar, dass es internationale Kapitalflüsse immer gibt, nicht nur eben krisenbedingt, sondern generell sozusagen fließt das Kapital eben dorthin, wo höhere Profitraten zu erreichen sind. Insofern muss man das meines Erachtens auch allgemeiner fassen. Gut, ich komme nun zur Dependenztheorie oder Weltsystemtheorie, also quasi zur zweiten Welle der Imperialismustheorien, die sich herausgebildet hat nach der Entkolonialisierung. Also mit den, man könnte jetzt sagen, neokolonialen Verhältnissen. dann eben zu erklären waren. Und da will ich jetzt auch nur stichwortartig ein paar Punkte benennen, die mir problematisch erscheinen an den Dependenz- und Weltsystemtheorien. Zum einen werden eben immer nur zwei oder drei Gruppen von Ländern unterschieden in der Hierarchie der internationalen Arbeitsteilung. Zentrum und Peripherie oder eben dann noch Zentrum, Peripherie und Semiperipherie. Wir reden heute auch oft vom globalen Norden und dem globalen Süden. Wobei dann oft unklar ist, welches Land gehört denn jetzt eigentlich wohin? Also wenn man sich zum Beispiel anschaut, die Verhältnisse innerhalb der Europäischen Union, dann tendieren, glaube ich, viele dazu zu sagen, ja gut, die EU, das ist halt der globale Norden. Aber wenn man sich anschaut, Bulgarien und Rumänien, das Pro-Kopf-Einkommen in diesen Ländern ist niedriger zum Teil als das in Chile oder Argentinien. Ja? Also was heißt dann globaler Norden und globaler Süden? Natürlich kann man sagen, gut, diese Begriffe werden nicht in einem geografischen Sinne verstanden, sondern in einem abstrakteren Sinne. Allerdings ist es ein bisschen dann auch missverständlich. Und ich denke, es ist eben auch notwendig, sich klarzumachen, dass wir eine komplexere Hierarchie der internationalen Arbeitsteilung haben, die sich nicht nur mit dieser Zwei- oder Dreiteilung erfassen lässt. In einer gewissen Weise ist das in der Weltsystemtheorie, wird das auch ja, dadurch dem Rechnung getragen, dass zumindest auch noch von einer Hegemonialmacht die Rede ist. Also es gibt in den verschiedenen Phasen der Entwicklung des kapitalistischen Weltsystems ja unterschiedliche Hegemonialmächte. Der Übergang von den Vereinigten Provinzen der Niederlande zum Vereinigten Königreich und dann eben zu den USA. Aber im Grunde die Konflikte sozusagen zwischen den kapitalistischen Zentren werden eigentlich nicht so richtig gut erfasst, meines Erachtens, durch diese Theorien und auch nicht die Ausdifferenzierung innerhalb der Peripherien. Ich würde sagen, dass man innerhalb der Peripherien doch zwischen recht unterschiedlichen Formen der Arbeitsteilung oder der Integration auch in den globalen kapitalistischen Zusammenhang unterscheiden muss. Ich sage dazu gleich noch ein bisschen mehr. Ein zweiter Punkt, den ich problematisch finde in Independenz- und Weltsystemtheorien, ist, dass sie eigentlich alle ein zentrales Theorem zugrunde legen, nämlich das Theorem des ungleichen Tauschs oder des Werttransfers bzw. der Ausbeutung der Peripherie durch die Zentren. Und da wird letztendlich auch gleichgesetzt, die Begriffe ungleicher Tausch, Werttransfer und Ausbeutung wird sozusagen ein Zusammenhang hergestellt zwischen diesen Begriffen. Wenn man das jetzt ausgehend von Marx sich nochmal anschaut, ungleicher Tausch, muss man ja sagen, klar, es gibt ungleichen Tausch, allerdings gibt es viele verschiedene Formen des ungleichen Tauschs oder unterschiedliche Erklärungen für ungleichen Tausch, die auch in der marxischen Theorie angelegt sind. Die Frage ist, ob es einen spezifischen ungleichen Tausch gibt, der sozusagen nur für das Verhältnis von Zentrum und Peripherie charakteristisch ist. Marx macht ja selbst klar, dass im Grunde genommen zwar immer unterstellt wird beim Warentausch, dass Äquivalente getauscht werden, dass aber de facto eigentlich gar kein Äquivalententausch stattfindet. Dass Äquivalententausch letztendlich immer die Ausnahme ist, weil sozusagen bei dem Ausgleich der Profitraten im Grunde die Tauschrelationen systematisch abweichen müssen von den Wertrelationen, also die Produktionspreise, die sich herausbilden durch den Ausgleich der Profitraten, weichen letztendlich von den Werten ab und die Marktpreise sind im Grunde dann die Schwankungen der realen Preise um die Produktionspreise. Also Marx hat letztendlich ja eine dreistufige Preistheorie, Werte, Produktionspreise und dann Marktpreise. Und da werden letztendlich keine Äquivalente getauscht. Aber die Vorstellung sozusagen des Äquivalententauschs ist natürlich das, was bei den Akteuren auch zugrunde liegt, weil niemand tauschen würde, der sozusagen permanent sich selbst als übervorteilt sehen würde, sagt Marx. Und weil man im Grunde genommen die Marktpreise und Produktionspreise halt nicht ohne die werttheoretische Grundlage erklären kann. Es gibt auch immer wieder vorübergehende ungleichen Tausch oder Werttransfer durch einzelne Unternehmen, die sozusagen eine Führungsrolle übernehmen, indem sie neue Produktivkräfte einführen, neue Technologien und dann extra Profite halt realisieren für eine gewisse Zeit lang. Das ist aber jetzt auch etwas, was sicherlich auch international zur Geltung kommt, aber es ist eben nicht auf die internationalen Beziehungen beschränkt. Also wenn ich zum Beispiel mir anschaue jetzt, ihr habt das ja zitiert in der Einladung hier für die ganze Reihe, Kleidung, Kaffee, Smartphones. Also die natürlich richtige These ist ja im Grunde, von den Einkommen sozusagen in diesen Produktionsketten fällt eben dann der Großteil in den kapitalistischen Zentren an oder im globalen Norden. Aber die Frage ist, wie wird das eigentlich erklärt? Ja. Und da würde ich sagen, muss man doch dann genauer sich das anschauen, die einzelnen Fälle, also die nicht einfach gleichzusetzen, also Kaffee, Kleidung und Smartphones, denn das sind ja ganz unterschiedliche Verhältnisse, die dem zugrunde liegen letztendlich. Ich würde sagen, in den internationalen Produktionsketten gibt es bestimmte strategische Segmente, deren Kontrolle letztendlich Unternehmen auch in die Lage versetzt, sich den größten Teil des Wertes anzueignen. Das heißt, wenn man die Produktentwicklung kontrolliert und das Marketing, kann man im Grunde auch heute die Fertigung zum großen Teil anderen überlassen. Aber in der Produktentwicklung findet natürlich auch viel Arbeit statt. Also wenn jetzt ein Apple-Smartphone entwickelt wird, dann ist es ja so, dass das komplett in China gefertigt wird, aber die Produktentwicklung findet in den USA statt. Und für mich ist es jetzt nicht evident, inwieweit dort ungleicher Tausch stattfindet. Die Arbeit aufgrund der internationalen Hierarchie sozusagen, der internationalen Arbeitsteilung, gilt ja die Arbeit in den USA in höherem Maße als wertbildend. Die Produktentwicklungsarbeit ist auch produktive Arbeit, nicht nur das Zusammenschrauben des Smartphones dann in China. Das ist schon mal der eine Punkt sozusagen. Auch dass man könnte auch argumentieren, dass Apple natürlich eine Monopolstellung hat, also dass dieses Smartphone eine einzigartige Ware ist, die im Grunde jetzt gar nicht der Konkurrenz ausgesetzt ist oder nur in einem geringen Maße jetzt. Also wir haben Oligopol noch mit Samsung, Huawei und so weiter. Aber da werden monopolistische Extraprofite realisiert und das findet sozusagen ja im nationalen Rahmen statt. Solche Monopole können im nationalen Rahmen entstehen, sie können auch international zur Geltung kommen. Also da ist auch die Frage, was ist jetzt das Spezifische sozusagen der internationalen Ausbeutung in diesem Zusammenhang? Bei der Kleidung ist es sicherlich anders, aber auch da ist eben ja die Aufteilung des Wertes zwischen jetzt Handelsunternehmen und produzierenden Unternehmen durch kein allgemeines Gesetz geregelt, sondern das ist eben ein Kräfteverhältnis. Und ich würde sagen, auch da sind es eher wieder monopolistische Beziehungen. Wir haben auf der einen Seite wenige Handelsunternehmen quasi global, aber wir haben sehr viele kleine Produzenten von Bekleidung, die natürlich dann sozusagen ein asymmetrisches Konkurrenzverhältnis ergeben, wo die Großen in der Lage sind, die Kleineren halt eher auszupressen. Beim Kaffee wiederum, da würde ich sagen, das ist ja ein Beispiel der ersten internationalen Arbeitsteilung, also Rohstoffproduzenten versus Produzenten von Fertigwaren. Wir müssten meines Erachtens unterscheiden zwischen drei verschiedenen Formen der internationalen Arbeitsteilung. Die erste internationale Arbeitsteilung, also Produzenten von mineralischen Rohstoffen und agrarischen Rohstoffen auf der einen Seite versus Produzenten von Fertigwaren. Das ist für mich ja eher ein Ausdruck der Marginalisierung bestimmter Räume. Das heißt, dadurch, dass sozusagen die Produktion sich weitgehend in bestimmten Zentren konzentriert, die industrielle Produktion, bleibt vielen Ländern nichts anderes übrig, als eben die Produkte zu produzieren, wo sie eine Alleinstellung haben aufgrund der klimatischen Bedingungen, dass man eben jetzt, sage ich mal, Kakao halt nicht hier im Norden produzieren kann. Also gut, dann bleibt ihnen die Kakaoproduktion oder die Kaffeeproduktion halt übrig. Aber das ist letztendlich ja eher eine Marginalisierung, ein ans Rand drängen dieser Länder. Davon zu unterscheiden wäre das, was ich eher nennen würde, periphere Integration, wo tatsächlich dann einzelne Segmente der industriellen Produktionsketten in die Peripherie verlagert werden, weil dort eben dann höhere Profitraten eventuell zu erzielen sind. Also dass man vor allen Dingen arbeitsintensive Prozesse halt an die Peripherie verlagert. Das, was in den 70er Jahren schon passiert ist, also dass zum Beispiel die Bekleidungsindustrie eben weitgehend aus Deutschland verschwunden ist und nach Südostasien und so weiter verlagert worden ist. Und die dritte Form der internationalen Arbeitsteilung wäre eigentlich eine Konkurrenz in den gleichen Segmenten, also bei den gleichen Produkten, aber auf der Basis unterschiedlicher Regulationsweisen der Arbeit, unterschiedlicher Regimes der Arbeit. Also wir haben sozusagen Automobilproduktion heute in China, in Deutschland, in Frankreich, in den USA, in Japan, in verschiedenen Ländern, aber die industriellen Beziehungen, die Arbeitsverhältnisse werden eben in Konkurrenz gesetzt. Die Regimes der Arbeit sind recht unterschiedlich, obwohl vielleicht die technologischen Standards eher ähnlich sind. Und auf dieser Basis findet dann eben eine Verteilung der Produktion international statt. Man kann dann vielleicht auch gar nicht von Arbeitsteilung im strengen Sinne reden, weil es halt die gleichen Branchen sind letztendlich, die sich dann ansiedeln, aber aufgrund von unterschiedlichen Bedingungen. Was ich damit also sagen will, ist im Grunde genommen, die Dependenztheorie betrachtet die internationale Arbeitsteilung vor allen Dingen ausgehend von dem Modell des Kolonialismus, der kolonialen Ausplünderung, ausgehend von der Zirkulation von Waren, eben ungleicher Tausch, und trägt meines Erachtens eben der Veränderung der Produktionsbeziehungen nicht ausreichend Rechnung. Es gibt natürlich immer noch diese koloniale Ausbeutungsform oder neokoloniale Ausbeutungsform, wie gesagt, die erste internationale Arbeitsteilung eher als Marginalisierung der Peripherien, aber das ist eben nicht die maßgebliche oder die alleinige Form. Und wir müssen ja sehen, dass es immer noch auch profitabel ist, in den Zentren selbst zu produzieren. Also ein großer Teil der Produktion findet eben in den Zentren selbst statt. Und das würde nicht der Fall sein, wenn es nicht profitabel wäre, wenn man also nicht hier eine höhere Profitabilität realisieren könnte, was auch verweist auf eine höhere Ausbeutung der Arbeitskraft hier. Also man darf sich das meines Erachtens nicht so vorstellen, weil dort niedrige Löhne gezahlt werden, weil die Menschen dort im Elend leben, werden sie auch stärker ausgebeutet. Das ist ja eine Vorstellung, die im linken Alltagsverstand verbreitet ist. Aber wir haben ja im Grunde genommen, wenn wir hier Produktion haben und die ist profitabel, dann ist sie sozusagen meistens auch verbunden mit einer höheren organischen Zusammensetzung des Kapitals, also mit einer höheren Relation von konstantem und variablem Kapital mit mehr Produktionsmitteln. Und das ist nur profitabel, weil es dann eben auch eine höhere Mehrwertrate oder eine höhere Ausbeutungsrate beinhaltet, also letztendlich von dem produzierten gesellschaftlichen Produkt die Lohnabhängigen hier einen kleineren Teil bekommen, als das dann in den peripheren Verhältnissen der Fall ist. Also der Reallohn oder der Nominallohn mag hier wesentlich höher sein, aber es kann trotzdem der Fall sein, dass sozusagen der relative Lohn, also das Maß für die Ausbeutungsrate eben relativ gering ist. Gut, ich komme langsam zum Schluss. Abschließend nochmal, wie gesagt, also meines Erachtens sollte man unterscheiden diese drei Formen der internationalen Arbeitsteilung. Man sollte unterscheiden zwischen Marginalisierung und peripherer Integration innerhalb der Peripherien. Ich will auch noch kurz sagen, die Frage, welche Position jetzt die Zentren einnehmen in der Hierarchie der internationalen Arbeitsteilung, hängt ja vor allen Dingen auch davon ab, von drei Faktoren würde ich sagen. Also erstens von der Frage, inwieweit Produzenten in der Lage sind, selbstständig Waren auf den Markt zu bringen, also inwieweit sie in der Lage sind, die zentralen Segmente der Produktionsketten, Produktentwicklung und Marketing zu kontrollieren. Sie hängt zweitens davon ab, inwieweit diese Länder verfügen über die Produktion von Produktionsmitteln für die Produktion von Produktionsmitteln, also vor allen Dingen Maschinenbau, Automatisierungstechnologien, die Schrittmacher der Erhöhung der Arbeitsproduktivität sind. Das ist zum Beispiel für die Stellung Deutschlands in der internationalen Arbeitsteilung ganz zentral, dass Deutschland eben diesen breiten Maschinenbausektor hat. Und die sektorale Kohärenz des Produktionsapparates, also die Frage, inwieweit die verschiedenen Branchen innerhalb eines Landes ineinandergreifen und im Grunde genommen einen kohärenten Produktionsapparat bilden, ist, glaube ich, auch sehr wichtig. Periphere Länder sind eben dadurch gekennzeichnet, dass sie nur einen sehr lückenhaften Produktionsapparat haben und nur über einzelne Segmente in die internationale Arbeitsteilung integriert sind, währenddessen in den Spitzenpositionen der internationalen Arbeitsteilung wir eben immer noch relativ kohärente nationale Reproduktionszusammenhänge haben, auch wenn die natürlich auch durch die Internationalisierung zunehmend durchlöchert werden. Und eben last but not least nochmal die These, dass ich denke, wir eher von einem Primat der inneren Kräfteverhältnisse der internen Klassenkämpfe ausgehen sollten, Die Klassenkämpfe entscheiden im Grunde genommen darüber, wie die einzelnen Länder sich einordnen in die Hierarchie der internationalen Arbeitsteilung. Man kann ansonsten meines Erachtens auch nicht den Aufstieg oder Abstieg einzelner Länder erklären. Also zum Beispiel der Aufstieg Südkoreas von der Peripherie ins Zentrum oder eben jetzt ein Land wie China ist, denke ich, durch die Dependenztheorie zum Beispiel oder die Weltsystemtheorie eigentlich kaum erklärbar. Das bedeutet natürlich politisch auch, dass wir im Grunde genauer Analysen vornehmen müssen der einzelnen Länder, dass wir anschauen müssen, sozusagen, um nochmal mit Lenin zu sprechen, wo ist das schwächste Glied in der Kette des Imperialismus oder in der Kette der internationalen Arbeitsteilung. Lenin hat ja im Grunde die Vorstellung, dass eine Revolution in dem schwächsten Glied der Kette ausbricht, dort wo die Widersprüche, die verschiedenen gesellschaftlichen Widersprüche sich am stärksten verdichten. Das ist weder notwendig das fortgeschrittenste Land der internationalen Arbeitsteilung, was im 19. Jahrhundert jetzt England gewesen wäre, noch ist es notwendigerweise das Land, was sozusagen am weitesten unten steht, sondern es ist eben das Land, wo sozusagen tatsächlich sich verschiedene Widersprüche verdichten. Das kann auch ein Land sein, was an einer anderen Position in der Hierarchie der internationalen Arbeitsteilung steht. Wenn wir im Grunde genommen nicht diese genaue Analyse der einzelnen Gesellschaftsformationen vornehmen, wenn wir sozusagen nur mit so kosmopolitisch orientierten Konzepten wie globaler Kapitalismus, Empire und so weiter über diese nationalen Unterschiede, über diese ungleiche Entwicklung hinweggehen, dann werden wir meines Erachtens auch keine adäquate Theorie haben und ohne revolutionäre Theorie eben auch keine revolutionäre Praxis. Damit möchte ich schließen. Ja.
Ja, ganz herzlichen Dank, Thomas, für die